Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Unsere Themen heute: Religion in Zeiten des Krieges. Vertreter der Christen, Muslime und Juden in der Ukraine waren zu Gast in Deutschland. Sie fordern gemeinsam Waffen und warnen vor ihrer Ansicht nach falschen Friedensbotschaften. Im Kampf gegen liberale Werte. Rechtsextreme Amerikaner konvertieren zur russischen Orthodoxie und wünschen sich Putin als Zar. Eine Expertin befürchtet, dass die Kirche unterwandert wird. Und Omas Kreuze, Rosenkränze und Heiligenbilder. Bei vielen jungen Katholiken sind religiöse Gegenstände nicht mehr angesagt. Im spanischen Malaga hat sich ein Priester deshalb ein Recycling-System ausgedacht und einen neuen Devotionalientrend gesetzt. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Gefechte im Osten der Ukraine, im Gebiet Luhansk, gehen unvermindert weiter. Täglich sterben dort ukrainische und russische Soldaten. Auch viele Zivilisten sind nach wie vor von dem Krieg betroffen. In der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin haben in dieser Woche Vertreter der Religionsgemeinschaften in der Ukraine über den Krieg gesprochen. Dabei ging es um die Bedeutung der Religionen in Zeiten des Krieges und die Lage im Land. Meist stehen die orthodoxen Kirchen im Fokus, denn sie vertreten die Mehrheit der Bevölkerung. Doch die Ukraine ist ein religiös vielfältiges Land. Und deshalb haben auch Vertreter der römisch-katholischen und protestantischen Christen, Muslime und Juden an dem Gespräch teilgenommen. Sie sind zurzeit ohnehin in Europa unterwegs, um für die Unterstützung der Ukraine zu werben. Kissen Dietrich fasst das Gespräch für uns zusammen.
Orthodox, katholisch, evangelisch, pfingstkirchlich, muslimisch, jüdisch. Diese Unterschiede seien im Moment völlig belanglos, betonen die Vertreter der ukrainischen Religionsgemeinschaften. Putins Krieg gegen die Ukraine habe sie alle vereinigt. Mit hörbarem Zynismus formuliert es der römisch-katholische Bischof von Kiew-Schitomir, Vitali Krivitschki, so.
Das klingt wie ein schlechter Witz und es ist natürlich mit großen Schmerzen verbunden, aber wir müssen Putin fast danken, dass er die Ukraine vereint hat und dass er die Welt um die Ukraine vereint hat.
Die Realität des Krieges schildern alle Religionsgemeinschaften ähnlich. Es gibt viele Tote, wie viele genau sei im Moment unmöglich nachzuverfolgen. Die Gemeinden versuchen, Hilfe zu organisieren, wo es möglich ist, vor allem mit Lebensmittelversorgung und Notunterkünften. So erzählt Scheich Ahmed Tamim, Oberhaupt der geistigen Verwaltung der Muslime der Ukraine.
Als die Angriffe anfingen, war ich mit meiner Familie in der Moschee. Dazu kamen unsere Nachbarn und viele andere, die nicht direkt in die Kämpfe verwickelt waren, ungefähr 400 Menschen. Wir haben versucht, alle mit Lebensmitteln zu versorgen, vor allem die Alten, weil die Jungen ja alle weg sind. Wir wollten zeigen, dass die Alten nicht allein sind.
Die Muslime in der Ukraine sind eigentlich gespalten in pro-russische und pro-westliche Gruppen. Aber das spiele im Moment keine Rolle, sagt der Scheich. Auch die Krim-Tataren, größte Gruppe unter den ukrainischen Muslimen, wollten nicht in die Türkei fliehen, obwohl sie dort Zuflucht finden könnten. Es überwiege der Wunsch, gemeinsam mit allen in der Ukraine zu kämpfen. Den Zusammenhalt betonen alle. Der römisch-katholische Bischof Vitali Krivitschki stellt die besondere Verantwortung für Geistliche heraus.
Am dritten Tag des Krieges habe ich alle Priester versammelt, die ich erreichen konnte, und das waren andere Männer als vorher. Sie schienen wie gealtert, sie lächelten nicht mehr. Ich habe sie alle gebeten, bei ihren Gemeinden zu bleiben. Einer sagte, ich hatte große Angst, aber jetzt fühle ich mich getröstet, weil ich mit meinen Leuten zusammen bin.
Kirchen würden zerstört und geplündert, die Synagoge in Mariupol ist zerstört. Angesichts dessen verbiete sich eigentlich die Frage danach, ob in der Vorkriegsukraine vielleicht doch antijüdischer Nationalismus verbreitet gewesen sei, sagt Gennady Bilorisky, Rechtsberater des obersten Rabbiners von Kiew und der Ukraine. Diese vorgeschobene Begründung des russischen Präsidenten für den Angriff entbehre jeder Realität.
Чи не найбільше за кількістю рейсів вони були між Україною та Ізраїлем?
Von der Ukraine nach Israel gibt es so viele Flugverbindungen wie nirgendwo sonst in Europa. Wäre das so, wenn alles bestimmt wäre von Nationalismus? Und überhaupt, es gibt überall Antisemitismus und Neonazis. Das ist aber kein Grund, um zum Beispiel eine Stadt wie Kharkiv zu bombardieren.
Bieloryski beklagt die eigene Naivität. Man habe sich auf Verträge verlassen, die Ukraine habe sogar freiwillig Atomwaffen abgerüstet. Nun müsse das Land leiden. Was er und die anderen Vertreter von Religionsgemeinschaften in dieser Situation vom Westen erwarten?
Шановні друзі, чітко відповім на ваше питання.
Wir erwarten dreierlei: schwere Waffen, finanzielle Unterstützung, weitere Sanktionen gegen Russland.
Причому послідовність саме така, як я сказав.
Wenn man über Wege zum Frieden diskutiere, verändere das Gespräch mit Menschen aus Kriegsgebieten die Perspektive, kommentiert Moderatorin Regina Elsner.
Es ist für unsere westlichen Ohren und für unsere christlichen westlichen Ohren manchmal schwer zu ertragen aus unserer Idee von Friedensethik, dass Religionsvertreter einhellig Waffen fordern. Aber ich glaube, wir müssen uns da sehr realistisch machen hier in Deutschland, wenn wir darüber sprechen wollen, wenn wir mit ihnen sprechen wollen, wenn wir sie in der Ukraine unterstützen wollen.
Und damit fasst die Osteuropa-Wissenschaftlerin den unausgesprochenen Graben zusammen, der sich durch die Diskussionen zog. Auf der einen Seite deutsche Fragen, fast hilflos nach Möglichkeiten zu Verständigung und Versöhnung. Auf der anderen Seite ukrainische Religionsvertreter im Krieg.
Wir sind mit einer Logik der Versöhnung nicht einverstanden. Denn Territorium an Putin abzugeben führt nicht zum Frieden.
Betont Metropolit Epiphanius. Er steht der orthodoxen Kirche der Ukraine vor, die sich 2018 endgültig von dem Teil der ukrainischen Orthodoxie trennte, die sich weiterhin dem Moskauer Patriarchat zugehörig fühlt. Auch wenn seine Kirche weiter die kleinere ist, in den letzten drei Kriegsmonaten hätten sich fast 500 Gemeinden von der russisch orientierten Orthodoxie seiner autokephalen, also selbstständigen orthodoxen Kirche der Ukraine angeschlossen, erzählt der Metropolit. Aber auch wenn die verschiedenen Konfessionen und Religionen in der Ukraine eng zusammenstünden, eine Annäherung der beiden orthodoxen Kirchen, verstanden vielleicht sogar als Vorwegnahme des Friedens, erteilt Epiphanius eine klare Absage.
Wir sind bereit zu einem Dialog und die, die sich von Moskau trennen möchten, können sich gerne uns anschließen. Einen anderen Weg gibt es sowieso nicht, denn Moskau wird ihnen sicher keine Autokephalie gewähren, also die Selbstständigkeit. Aber einen Dialog, der mit Forderungen an uns beginnt, werden wir nicht akzeptieren.
Überhaupt sei die Spaltung der orthodoxen Kirchen im Moment nicht das vordringliche Thema. Menschen sterben auf beiden Seiten. Ob das in Zugehörigkeit zum Moskauer oder zum Kiewer Patriarchat geschehe, sei ihnen sowieso nicht bewusst. So das bittere Fazit des Patriarchen. Die Ukraine kämpfe stellvertretend für ein freiheitliches Europa. Und deswegen haben die ukrainischen Religionsvertreter vor allem eine Botschaft an dieses Europa.
Тому немає у нас часу на зволікання.
Wir haben keine Zeit zu warten. Wir müssen dem Bösen in Gestalt Russlands widerstehen.
Dafür brauche es natürlich auch Gebete, aber vor allem schwere Waffen, auch aus Deutschland.
Vertreter der Christen, Muslime und Juden in der Ukraine waren in Deutschland zu Gast und haben an einem Gespräch in Berlin teilgenommen. Kirsten Dietrich war für uns dabei. Oktoberrevolution und dem Bürgerkrieg verließen viele Russen ihre Heimat und flohen in die USA. Dort gründeten sie russisch-orthodoxe Gemeinden, um ihren Glauben weiter praktizieren zu können. In den Zeiten des Kalten Krieges vor dem Zerfall des Ostblocks galt Russland als Erzfeind Amerikas. Doch seit einigen Jahren verzeichnet die russisch-orthodoxe Kirche in den USA viele neue Mitglieder. Es sind Protestanten und Katholiken, die zur russisch-orthodoxen Kirche konvertierten. Viele von ihnen vertreten rechtsextreme oder traditionalistische Werte. Sie sehen in der russischen Orthodoxie eine Verbündete im Kampf gegen die Moderne. Christian Röther ist dem Phänomen nachgegangen.
Zu Kriegsbeginn sei Russland in der Ukraine zu weich vorgegangen, meint Michael Sisko in einem Livestream bei YouTube. Der US-Amerikaner ist Mitte 30 und trägt einen Vollbart, wie man ihn von orthodoxen Priestern kennt. Hinter Sisko ist eine Jesus-Ikonografie zu sehen. Wer in diesem Krieg die Ukraine unterstütze, meint er, der unterstütze auch Homosexualität, LGBTQ-Propaganda und antichristliche Werte.
You're supporting homosexuality, LGBTQ propaganda for Ukrainian children and really anti-Christian ethics.
Auf Twitter verbreitet Sisko Verschwörungsideologien, etwa, dass es einen Völkermord an Weißen gäbe. Er bezeichnet sich als Feind der NATO. Die USA entwickle sich in eine völlig falsche Richtung, meint Sisko, Russland hingegen in die richtige. Ein US-amerikanischer Rechtsextremist, der Russland zum Vorbild erklärt und sogar der russischen orthodoxen Kirche beitritt. Das ist in den USA kein Einzelfall, erklärt die Anthropologin und Religionswissenschaftlerin Sarah Ricordi-Swartz.
They look at Russia.
Sie meinen, dass in Russland traditionelle Werte wiederbelebt werden. Werte, die ihrer Meinung nach in den USA immer mehr verschwinden. In Putin sehen sie einen Verteidiger dieser Werte. Und auch in der russischen orthodoxen Kirche. Die Kirche hat die Sowjetunion überlebt. Deshalb gilt sie religiösen Rechten als widerstandsfähig. Jetzt hoffen sie, dass diese Kirche auch die konservativen Werte in den USA retten kann.
Seit über 10 Jahren erforscht Sarah Ricordi-Swartz die russische Orthodoxie. In New York befindet sich der Hauptsitz der russischen orthodoxen Kirche im Ausland. Eine Kirche, die dem Moskauer Patriarchat untersteht, aber autonom agiert. Sie wurde nach der Oktoberrevolution gegründet und war jahrzehntelang eine Art russische Exilkirche für orthodoxe Christinnen und Christen, die die Sowjetunion verlassen mussten, weil sie dort verfolgt wurden. Erst im Jahr 2007 wurde die Auslandskirche an das Moskauer Patriarchat angeschlossen. Sarah Ricordi-Swartz lebte für eine Feldforschung 1 Jahr lang in einer Kleinstadt in West Virginia. Dort gibt es eine russische orthodoxe Kirchengemeinde und ein Kloster. Durch Konvertiten wuchs die Gemeinschaft stetig an. Vor allem weiße Männer kamen neu hinzu. Sie waren vorher evangelisch oder katholisch, so die Forscherin. Inzwischen bestünden Gemeinde und Kloster zu 90% aus Konvertiten.
Die Menschen, mit denen ich dort zusammengelebt habe, sind von der russischen orthodoxen Kirche absolut überzeugt. Und sie glauben, dass Putins Russland eine Art moralischer Kompass für die USA sein kann. Sie sagen Sätze wie, nur Russland kann die Welt retten oder Putin sollte zum Zar gekrönt werden.
Oft handelt es sich um Erzkonservative oder Rechtsextreme. Sie setzen sich etwa gegen Abtreibungen ein, gegen die Gleichberechtigung der Geschlechter und gegen die Rechte Homosexueller. Und sie meinen, in Putins Russland einen mächtigen Verbündeten gefunden zu haben. Auch im Krieg in der Ukraine schlagen sich diese US-Amerikaner auf die Seite Russlands.
Sie verbreiten Putins Propaganda und rechtfertigen den russischen Angriffskrieg. Die Ukraine sehen sie als modern an und sie selbst verstehen sich als antimoderne Traditionalisten.
That's not a good thing.
Die Wissenschaftlerin hat gerade ein Buch über die russische Orthodoxie in den USA veröffentlicht. Between Heaven and Russia lautet der Titel, zwischen Himmel und Russland. Wichtig ist ihr zu betonen, dass die Radikalen noch in der Minderheit sind.
I want to clarify that not all orthodox converts are radicals by any means.
Nicht alle orthodoxen Konvertiten sind radikal, aber die radikale Minderheit ist sehr lautstark und sie vernetzt sich mit anderen Rechtsextremen in den USA und darüber hinaus. Ich weise darauf immer wieder hin, nicht weil ich die russische Orthodoxie in den USA diskreditieren will, ganz im Gegenteil. Ich will davor warnen, dass die extreme Rechte in diese Kirche einfällt.
Diese Entwicklung bereite nicht nur ihr Sorgen, so die Forscherin, sondern auch vielen Kirchenmitgliedern. Sie hat mit Menschen gesprochen, vor allem mit Frauen, die nicht zu der Kirche konvertiert sind, sondern in orthodoxe Familien geboren wurden. Oft sind sie oder ihre Eltern aus Russland bzw. der Sowjetunion in die USA eingewandert.
They were actually quite shocked that
viele dieser Frauen waren schockiert darüber, wie manche ihrer Freunde über Russland und Putin denken. Es frustriert sie, dass diese weißen Männer die Monarchie zurück wollen. Eine Frau war so wütend, sie schüttelte den Kopf und rief: Nein, der Zar wird niemals zurückkehren, das ist lächerlich, das ist absurd.
No, the Tsar is never coming back, that's ridiculous, that's absurd.
Seit sie ihr Buch veröffentlicht hat, erhalte sie immer wieder ähnliche Rückmeldungen von Mitgliedern der russischen orthodoxen Kirche aus den ganzen USA, so Sarah Ricordi Swartz. Auch diese würden beobachten, dass Rechtsextreme und ihr Gedankengut sich in der Kirche verbreiteten. Diese Entwicklungen seien alarmierend und beängstigend.
That are alarming at best and very scary at worst.
Rechtsextreme in den USA konvertieren zur russisch-orthodoxen Kirche. Christian Röther sprach darüber mit einer amerikanischen Religionswissenschaftlerin. Kruzifixe, Rosenkränze, Ikonen und Heiligenfiguren. Früher hat es in vielen katholischen Haushalten Devotionalien zur Andacht gegeben. Inzwischen sind die religiösen Gegenstände vor allem bei jüngeren Menschen aus der Mode gekommen. Doch wohin mit den Andachtsbildern und wundertätigen Medaillen, wenn sie keine Verwendung mehr finden? Im spanischen Malaga hatte ein katholischer Priester eine Idee. Er dachte sich ein Recycling-System für Devotionalien aus und hat damit womöglich einen Trend gesetzt, der weit über die Grenzen Spaniens hinausgehen könnte. Simon Berninger war in Malaga und hat sich das Recycling-System erklären lassen.
Nein, es ist nicht die Kirchentür, die hier im Rücken betender Frauen ins Schloss fällt, sondern die Klappe eines weißen Einwurfkastens, vielleicht 1,50 Meter hoch, 40 Zentimeter lang und breit, gleich rechts neben dem Eingang der katholischen Pfarrkirche Heilige Familie im südspanischen Malaga. Mit dieser Vorrichtung können Kirchenbesucher guten Gewissens loswerden, was anderen einst heilig war und wieder anderen immer noch heilig ist, erklärt Gemeindepfarrer Rafael López Cordero.
Gesegnete Gegenstände, aber auch kaputte Rosenkränze, Gnadenbildchen und dergleichen. Und das, was noch gut in Schuss ist, legen wir hier aus und es kann kostenlos mitgenommen werden.
Reciclando Santos, also Heilige recyceln, hat die Gemeinde ihren ungewöhnlichen Service genannt. Das Prinzip ist wie bei einem Abgabebehälter für Altkleiderspenden, statt mit ausrangierter Kleidung eben nur mit Devotionalien, aber auch für einen zweiten Verwertungskreislauf quasi. Genau das Richtige für jene, die in Malaga so ihre Hemmungen haben, Heiligenbilder, Jesus am Kruzifix oder Maria aus Plastik endgültig zu entsorgen.
Es sind immer wieder Leute gekommen, die gesagt haben, sie hätten zu Hause irgendwelche Devotionalien und wüssten nicht, was sie damit machen sollen. Zum Beispiel eine Frau, deren Mutter war verstorben und die hatte zu Hause immer ganz viele religiöse Gegenstände. Ihre Tochter wollte sie nicht einfach wegschmeißen, weil für ihre Mutter waren sie ja wichtig. Aber sie selbst war nicht religiös und wollte die Sachen nicht im Haus haben. Jetzt konnte sie die Sachen hierher bringen.
In eben jenen weißen Einwurfbehälter nämlich, auf dem Puntus Sacret steht, heilige Stelle, um nicht zu sagen heilige Abgabestelle. Das ist keine Ironie, denn was dem einen eben nicht mehr heilig ist, kann es dem anderen dafür sehr wohl sein.
Ich habe zu Hause ganz viele religiöse Gegenstände und würde sie um nichts in der Welt hergeben. Ich habe aber zum Beispiel schon eine kleine Jesus-Statue auf einem Sockel von hier mitgenommen. Die steht jetzt zu Hause in meinem Schlafzimmer.
Maria Dolores Delgado ist nicht das einzige Gemeindemitglied, das sich an den sakralen Abgaben erfreut und auch gerne bedient. In einem Raum seitlich des Kirchenschiffs werden gut erhaltene Gegenstände direkt ausgelegt. Auf einem hier für jedermann zugänglichen Tisch liegt etwa ein Stapel voller Heiligenbildchen, unter anderem von der heiligen Maria de la Victoria, der Schutzpatronin Malagas. Doch es sind nicht die Bildnisse von Heiligen oder Gnadenbilder, die am besten ankommen, erzählt Pfarrer Rafael López Cordero.
Hier legen wir alles aus und die wertvolleren Sachen wie Medaillen oder Broschen, die zum Teil ja auch sehr alt sind, holen sich die Leute ruckzuck. Am Anfang war es noch so, dass sie gezögert haben. Sie haben sich ein bisschen wie Diebe gefühlt. Da musste ich dann immer sagen, dass sie sich tatsächlich bedienen dürfen. Heute weiß hier jeder davon. Und wenn Gottesdienst ist, staut es sich hier regelrecht.
Der Pfarrer freut sich darüber, dass die gebrauchten Devotionalien gut ankommen. Denn mittlerweile bezeichnen sich im einst traditionell katholischen Spanien inzwischen fast 40% der Bevölkerung als Atheisten, wie eine Umfrage des Centro Investigaciones Sociológicas in Madrid im vergangenen Jahr ergab. Pfarrer López Cordero glaubt auch nicht, dass das Angebot, Devotionalien abzugeben, dem allgemeinen Glaubensschwund in die Hände spielt. Im Gegenteil.
Ich glaube nicht, dass das hier dazu beiträgt, dass die Religiosität der Menschen weiter abnimmt. Die hängt ja nicht an einem Gegenstand. Wenn man seine Religion verloren hat, hat man sie verloren. Und trotzdem merken die Leute dann, dass man religiöse Gegenstände eben doch anders behandelt und nicht einfach wegwirft. Es gibt also doch so eine Art Grundrespekt vor dem Heiligen. Und dem werden wir hier mit unserem Angebot gerecht.
Oder, wie es Gemeindemitglied Maria Dolores Delgado formuliert,
heutzutage sind diese sakralen Gegenstände vielleicht nicht mehr so gefragt, weil sich die Leute für moderner halten. Aber sie haben ja doch irgendwie Angst, sie einfach wegzuwerfen. Also bringen sie sie hierher. Und ich finde das besser, weil das einfach ein respektvoller Umgang damit ist und es dann ja auch wiederverwendet werden kann.
Der Respekt vor dem Heiligen, um den es der Gemeinde hier geht, zeigt sich auch darin, dass selbst kaputte Devotionalien eine zweite Chance bekommen. Dafür wird an ihnen nochmals eigens Hand angelegt, sagt Pfarrer Cordero.
Diesem Gips-Jesus fehlt zum Beispiel ein Finger, dem Rosenkranz hier ein Kreuz und die Perlen sind oxidiert. Dafür haben wir eine Frau aus der Gemeinde gewinnen können, die ist Kunsthandwerkerin und hat Spaß daran, das kostenlos zu reparieren. Sie zahlt zum Beispiel auch die Farbe und alles, was sie braucht, und bringt es dann wieder her, damit es die Leute abholen können.
Inzwischen haben auch schon andere Gemeinden angefragt, um Reciclando Santos abzukupfern. Pfarrer Rafael López Cordero wundert das nicht.
Es ist ein sehr einfaches Angebot und macht die Leute neugierig. Also kommen auch mehr Menschen in die Kirche, sogar von weiter weg, um unsere Schätze zu sehen. Das hat so eine schöne Dynamik angenommen. Und dabei geht es bei allem ja auch um was Heiliges, also uns zumindest. Und wir haben auch viele Freiwillige, die plötzlich mit anpacken wollen, um alles am Laufen zu halten. Wir bekommen manchmal ja sogar Pakete zugeschickt.
Reciclando Santos haucht also nicht nur alten Devotionalien neues Leben ein, sondern belebt auch die Gemeinde. Für Pfarrer López Cordero steht deshalb fest, dass es Modellcharakter für die gesamte Kirche hat, ob in Spanien oder Deutschland.
Ein Recycling-System für religiöse Gegenstände. Simon Berninger war zu Besuch bei dem Erfinder in Malaga. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Jetzt folgen die Nachrichten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.